Mal schauen. Jetzt. Genau. Der Predigttext, Titel lautet Gottes Bund und Gnade. Und wir gehen hier dann durch Josua 5. Und zuerst habe ich geschaut, was Wikipedia über das Thema Gnade sagt. Gnade ist ein spezifisch christlicher Begriff, der eine Zusammenfassung dessen ist, dass Worte wie Heil, Liebe und Freundschaft in Zusammenhang mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus beschreiben. Eng verwandte Begriffe sind Barmherzigkeit, Güte, Gerechtigkeit Gottes, Gefälligkeit, Gnade, Geschenk und Gabe, Wohlwollen, Zuwendung Gottes, die dem Menschen von Gott ohne Vorbedingung entgegengebracht wird. Da es für dieses Verhalten keine Verpflichtung gibt, ist jeder Gnadenerweis per se ein unverdientes Gnadengeschenk. Im Christentum ist Gnade eine der Grundeigenschaften Gottes. Die Gnade, die Gott dem Gläubigen bzw. der ganzen Menschheit ohne Vorbedingung schenkt, bildet den Kern der christlichen Botschaft. Als Zentralbegriff der christlich-biblischen Gotteserkenntnis beschreibt Gnade ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und den Menschen. Kurz gesagt, Gnade ist, dass man etwas bekommt, was man nicht verdient hat. Nun zum heutigen Predigttext Josua 5. Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen zu wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte, vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren, da verzagte ihr Herz, und der Mut verließ sie beim Anblick der Israeliten. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel der Vorhäute. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitten hat. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben, als sie aus Ägypten zogen. Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen, aber das Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus Ägypten zogen, war nicht beschnitten. Denn die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis es mit dem ganzen Volk, den Kriegsmännern, die aus Ägypten gezogen waren, zu Ende gegangen war, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, sie sollen das Land nicht sehen, das der Herr, wie er ihren Vätern geschworen hatte, uns geben wollte, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihre Söhne, die er in ihrer Stadt hatte aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn sie waren noch unbeschnitten und unterwegs nicht beschnitten worden. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am 14. Tage des Monats, am Abend im Jordantal von Jericho. Und aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tage. Und das Manna hörte auf am anderen Morgen, als sie vom Getreide des Landes aßen. Seither hatten die Israeliten kein Manna mehr, sondern aßen von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Kleiner Moment. In meiner Predigt habe ich drei Schwerpunkte, auf die ich eingehen werde. Erstens die Beschneidung, dann das Passa und am Schluss Gott zeigt sich. Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren, da verzagte ihr Herz und der Mut verließ sie beim Anblick der Israeliten. Das ist eine Zusammenfassung der letzten Texte und Predigten. Und wer das verpasst hat, der kann das gerne auf YouTube nochmal anschauen. Kommen wir nun zur Beschneidung. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel der Vorhäute. Zur Beschneidung habe ich ein sehr anschauliches Video gefunden, das ich nun zeigen möchte. Es scheint auch nicht zu funktionieren. Mal kleine Gag. danke. Okay. Hügel der Vorhäute. Rechnen wir mal mit 25 Gramm pro Vorhaut. Ich bin zuerst von 50 ausgegangen, aber ein Freund meinte, das wäre sehr großzügig gerechnet. Und es soll ja Männer geben, die bei diesem Thema gern nach oben korrigieren. Aber mit 25 kann man auch gut rechnen. Und ich habe im Internet wirklich keine Angaben gefunden, wie viel so eine Vorhaut im Durchschnitt wiegt. Also rechnen wir 25 Gramm mal 1,5 Millionen Männer und Knaben. Das entspricht 375.000 Kilo. Das wären 75 Elefanten à 5 Tonnen. Das ist ein Hügel der Vorhäute. Dazu kommt auch die Unsicherheit, ob Josua und seine Helfer eine ruhige Hand haben. Das kann ja keine Auswirkungen haben auf die Familienplanung oder andere eheliche Aktivitäten. Mit einem Steinmesser. Und die Leute haben so eine Operation noch nie ausgeführt. Wer will der Erste sein? Das war ein gewaltiger Glaubensschritt oder wäre es auf jeden Fall für mich gewesen. In Josua 1 sagt das Volk zu Josua: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Möge nur der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinem Wort in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Und sie hielten Wort. Aber warum eigentlich Beschneidung? In 1. Mose sagt Gott Abraham, wie sehr er ihn segnen wird und was er mit ihm und seinen Nachkommen vorhat. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jeden Knaben, wenn er 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist, von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten werden soll alles Gesinde, was ihr im Hause geboren oder was gekauft ist, und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Ein Unbeschnittener aber, der nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Meinen Bund hat er gebrochen. Dieses Zeichen des Bundes war unauslöschlich und nicht mehr rückgängig zu machen. Weiter lesen wir. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Warum greift Gott Mose an? Hierzu habe ich einen guten Kommentar gefunden von einem Edward Bennett. Mose hatte, warum auch immer, die Beschneidung seines Sohnes vernachlässigt. Es gab also noch etwas auszuräumen zwischen Mose und Gott. Bevor er mit göttlicher Autorität zum Pharao gehen konnte. Gott wollte ihm Ehre geben, aber da gab es noch etwas in seinem Haus, was Gott verunehrte. Warum waren die Söhne Mose nicht beschnitten worden? Warum fehlte das Zeichen, das vom Töten der Auswüchse unserer sündigen Natur spricht? Und das in seiner Familie. Lag es an seiner Frau? Es scheint so, denn sie musste die Handlung durchführen, die ihr offensichtlich so zuwider war. Aber das Handeln Gottes richtete sich gegen Mose als dem Verantwortlichen der Familie. Das ist ein Prinzip bei Gott. Moses Qualifikation bestand also aus zwei Teilen, göttliche Autorität und persönliche Treue. Beides sollte nicht voneinander getrennt werden, weil wir diese zwei Dinge oft voneinander trennen, ist unser Dienst oft so schwach. Es genügt nicht, das Wort Gottes im Mund zu führen, wenn wir nicht dessen Kraft auf unsere eigene Seele legen. Im Gegenteil, je routinierter wir das Wort Gottes reden, ohne es auf uns selbst anzuwenden, desto mehr wird unser eigenes Gewissen verhärten und unser Dienst Schaden nehmen. Doch der Herr handelte mit Mose, brachte ihm sein Versäumnis in Erinnerung und führte ihn zurück auf den Weg des Gehorsams. So konnte die Kraft Gottes ungehindert durch ihn wirken. Zitat Ende. Einen Bund mit Gott einzugehen heißt, dass Blut fließt. Oder besser gesagt, schon geflossen ist. Jesus nahm also den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was ist dieser Bund mit Jesus? Als Antwort darauf habe ich zwei Bibelstellen. Vergebung der Sünde ist nur durch diesen neuen Bund möglich. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod da geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Eigentlich sind wir immer noch beim Thema Beschneidung und da musste ich auch an die Beschneidung der Herzen denken. Und ich dachte immer, dass Beschneidung der Herzen ein Thema des Neuen Testamentes ist. Danke. Große Ohren. So? Danke. Doch ich wurde eines Besseren belehrt. Schon in 5. Mose heißt es, so beschneidet nun die Vorhaut eurer Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Und in Apostelgeschichte heißt es dann, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Es war zwar eine äußere Beschneidung, die vollzogen wurde, aber das Eigentliche, eben schon damals, hätte im Herzen stattfinden sollen. Dass die Beschneidung mit Glauben verbunden sein sollte und die Bundestreue auch eine Herzenstreue sein muss. Nun machen wir weiter im Text. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitten hat. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, Die Männer, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben, als sie aus Ägypten zogen. Und das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren worden war, das war nicht beschnitten. Mal schauen, genau. Denn die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis es mit dem ganzen Volk, den Kriegsmännern, die aus Ägypten gezogen waren, zu Ende gegangen war, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, sie sollten das Land nicht sehen, das der Herr, wie er ihren Vätern geschworen hatte, uns geben wollte, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihre Söhne, die er in ihrer Stadt hatte aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn sie waren noch unbeschnitten und unterwegs nicht beschnitten worden. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an dem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Während der 40 Jahre in der Wüste haben die Israeliten ihre Knaben im Alter von 8 Tagen nicht beschnitten, wie es eigentlich schon im 1. Mose Vorschrift von Gott gewesen wäre. Weiter sehen wir hier einen Glaubensschritt der Israeliten. Sie lassen sich beschneiden, haben damit eine Wunde, die sich infizieren kann und wahrscheinlich sehr schmerzhaft ist. Dann ist bekannt, dass sie das Land vor ihnen einnehmen wollen. Stellt euch mal vor, die Kanaaniter hätten das gewusst. Es würde einem ansässigen Herrscher ein leichtes sein, sie anzugreifen und sie überwältigen, denn sie könnten sich kaum wehren. Es brauchte wieder einiges an Vertrauen für den ihnen gnädigen Gott. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt, bis auf diesen Tag. Gilgal ist das hebräische Wort für Abwälzen. Hier beginnt Gott etwas Neues mit seinem Volk. Das Sklavendenken musste aus ihren Herzen und Denken verschwinden. Wenn sie begriffen, dass sie in der Abhängigkeit von ihrem Gott, der sie befreite, leben würden, müssten sie die Ägypter nicht mehr als Herren fürchten. Und er kam zum Abschluss, die ägyptischen Gewohnheiten und Rituale von ihnen zu nehmen und einen neuen Bund mit ihnen zu schließen, mit dem altbekannten Zeichen. Und er wird auch machen, dass sie wieder seiner Stimme gehorchen. Und Gott wälzt die Schande ab. Sie können es nicht selbst. Er macht auch dich frei, für sich. Hast du eine Last oder eine Schande? Hast du etwas, das dich beschwert oder hindert? Versklavt dich etwas? Heute kannst du zu Gott kommen, der das von dir abwälzt. Er lädt dich ein. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am 14. Tage des Monats, am Abend im Jordantal von Jericho und aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tage. Passa bedeutet so viel wie Vorüberschreiten und es gehört zu den wichtigsten Festen im Judentum. Das Fest erinnert an den Auszug Ägyptens, also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Im biblischen Zusammenhang beendet dieses Fest die Knechtschaft Israels. Als sich die Ägypter weigern, die Hebräer ziehen zu lassen, kündet Gott ihnen nach 9 erfolglosen Plagen die Tötung der Erstgeborenen von Mensch und Tier an. Um verschont zu bleiben, sollte jede israelitische Familie abends ein männliches, einjähriges, fehlerloses Jungtier von Schaf oder Ziege schlachten, das Blut an die Türpfosten streichen, es dann braten und vollständig verzehren. An den so markierten Häusern würde der Todesengel in derselben Nacht vorübergehen, während er Gottes Strafaktion an Ägypten vollstrecke. Danach drängt der Pharao die Israeliten zum Verlassen des Landes, worauf sie gemäß Gottes Anweisungen vorbereitet sind. Eine Frage: Sah der Todesengel nach, wie gerecht die Leute in den Häusern waren, oder sah er nur auf das Blut und ging dann weiter? Er sah nur auf das Blut, so wie bei uns auch. Und bei Blut an Balken muss ich immer an Jesus denken, der mit seinem Tod uns ewiges Leben schenkt, wenn wir es annehmen. Und das Manna hörte auf am anderen Morgen, als sie vom Getreide des Landes aßen. Seither hatten die Israeliten kein Manna mehr, sondern aßen von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Gott versorgt sein Volk übernatürlich. 40 Jahre lang bekommen sie das Manna, das sie morgens einsammeln, und es ist einfach da. Als sie nun in das Land Kanaan kamen, fanden sie wieder Getreide vor. Das ist auch Versorgung, aber sie brauchten das Manna nicht mehr.
Danke.
Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass sein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Dieses Ereignis hat Gott Mose schon vorhergesagt und ist nun eingetroffen. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege, und ich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und erbittere ihn nicht, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hivitern und Jebusitern. Und ich will sie vertilgen. Josua war ein Krieger, doch er stand vor einer neuen Aufgabe. Bisher hatte er nur auf freiem Feld gekämpft, doch nun steht er vor einer Festung mit riesigen Mauern. Und Gott schickt ihm einen Engel, einen erprobten Feldherr, der mit ihm kämpft. Bei den Vorbereitungen bin ich auf die Frage gestoßen, wer dieser Engel gewesen ist. Einige meinten, es könnte der Erzengel Michael sein, wie auch schon in der Offenbarung beschrieben. Und andere meinten, es wäre Jesus. Dachte ich, klar, es ist immer Jesus. Aber was mich wirklich überzeugt hat, ist, dass bei der Engelserscheinung, wenn wir davon in der Bibel lesen, die Menschen anbetend sich vor die Engel werfen. Und die Engel das dann abwimmeln und sagen, dass sie auch nur Arbeiter Gottes sind, wie eben diese Menschen. Und wir sollen auch keine Engel anbeten, sondern nur Gott allein. Und in dieser Situation hier lässt der Engel das zu. Und das ist ein Argument für mich, dass es Jesus war, der Josua zu Hilfe kommt. Und was macht Josua? Er demütigt sich vor ihm. Was sagt mein Herr seinem Knecht? Eine ganz klare Rollenverteilung. Und Josua soll die Sandalen ausziehen. Und er tut es, ohne zu diskutieren. Das mit den Sandalen ausziehen kannte Josua wahrscheinlich auch schon von Mose beim brennenden Dornbusch. Und er sprach: Tritt nicht näher herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Der Ort des brennenden Busches war heilig wegen der Gegenwart des heiligen Gottes. Und das Ausziehen der Schuhe sollte nicht nur die Ehrfurcht vor dem Ort selbst ausdrücken, sondern auch die Ehrfurcht, die der innere Mensch dem heiligen Gott schuldet. Auch Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, bevor sie das letzte Abendmahl feiern. Sie ziehen die Schuhe aus, an denen sie den Dreck und Staub der Straße haften haben. Und Jesus befreit sie von dem, was sie mit sich rumtragen. Es geht darum, nichts Unreines ins Heilige zu bringen. Für die Priester der Stiftshütte und den Tempel galt, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Oder wenn sie an den Altar herantreten zum Dienst, um für den Herrn ein Feueropfer als Rauch aufsteigen zu lassen. Dann sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Und das soll für sie eine ewige Ordnung sein, für ihn und seine Nachkommen, für ihre Generationen. Wir wollen demnächst auch Gott besonders nahe kommen in der Gemeindekonferenz. Und wir können uns als Vorbereitung von Jesus reinigen lassen. Vielleicht holt jeder mal wieder seinen Beichtspiegel hervor. Zusammengefasst lässt Israel sich beschneiden, feiert das Passa, was sie auch 40 Jahre lang nicht getan haben, und Gott zeigt sich. Der geistige Boden wird vorbereitet. Gott freut sich, wenn wir ihn suchen und ihm gehorsam sind. Und dann stellt er sich auch zu uns. Amen.
Vielen Dank für die Predigt, Thomas. Ich denke, ihr habt einiges an nachdenkenswerten Inputs gekriegt.